Kunst hat viele Facetten. Sie ist dabei nie Selbstzweck, sondern Ausgangspunkt für unsere demokratische Zivilgesellschaft. Wie Gedenken und der verantwortliche Umgang mit der eigenen Geschichte heute aussieht, was sich in Zukunft ändern kann und muss und welche Rolle dabei Holocaust-Gedenkstätten wie Yad Vashem spielen können, darüber spreche ich mit Freunden, Wegbegleitern und Partnern des Freundeskreises Yad Vashem e.V. Mein Name ist Tanit Koch, ich bin Journalistin und freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Bei dieser Premiere reden wir mit Botschafterin Michaela Küchler, der Sonderbeauftragten für Beziehungen zu jüdischen Organisationen, Holocaust-Erinnerung und internationale Angelegenheiten der Sinti und Roma im Auswärtigen Amt. Herzlich willkommen, Frau Küchler, beim Podcast Zukunft durch Erinnerung des Freundeskreises von Yad Vashem. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Wir würden gerne mit einem Rückblick beginnen. Die Bundesrepublik hatte im vergangenen Jahr und bis März dieses Jahres den Vorsitz der International Holocaust Remembrance Alliance inne. Könnten Sie uns einmal erklären, was die Aufgabe der IRA ist und wer sich daran beteiligt?
Ja, sehr gerne, und ich begrüße alle sehr herzlich, die bei diesem Podcast zuhören werden. Ja, die IHRA wurde im Jahr 2000 gegründet auf Anregung des damaligen schwedischen Ministerpräsidenten. In Deutschland war an der Gründung beteiligt Bundeskanzler Schröder. Es waren damals 6 Länder, die sich zusammengefunden haben. Und die Aufgabe ist es, Regierungen und Experten beim Thema Holocaust-Erinnerung zusammenzubringen. Es ist die einzige Organisation im Grunde genommen weltweit, die in diesem Format sich mit dem Thema Holocaust beschäftigt. Und aus kleinen Anfängen, 6 Länder, die damals mitgemacht haben, ist heute eine Organisation entstanden mit 34 Mitgliedsländern, einem Land, das kurz vor der Mitgliedschaft steht, Nordmazedonien, 8 internationalen Partnern und einer Vielzahl von Experten, ungefähr 200 Experten, die in der IRA mitarbeiten.
Und was ist das, sozusagen, was würden Sie als zentralstes Ziel der IRA definieren?
Das zentralste Ziel der IRA ist eine Welt, die an den Holocaust erinnert, und eine Welt ohne Völkermord.
Wie würden Sie auf dieses Jahr des Vorsitzes zurückblicken? Er endete Anfang März, Sie hatten ihn ein Jahr inne, es war ausgerechnet auch noch das Corona-Jahr. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück? Was ist erreicht worden? Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erfolge? Und inwieweit hat Corona einige der Planungen umgeworfen?
Naja, Sie sagen ja schon, Corona, also das Jahr stand im Zeichen von Corona. Wir haben Anfang März letzten Jahres 2020 den Vorsitz übernommen. Das war die letzte Präsenzveranstaltung. Alle folgenden Veranstaltungen haben digital stattgefunden. Das heißt, 2 große Konferenzen mit etwa 200 Teilnehmern und dazwischen noch einige Sondersitzungen, die wir brauchten, um eines unserer zentralen Ziele auch erreichen zu können. Die Pandemie hat aber nicht nur den technischen Ablauf der Präsidentschaft bestimmt, sondern auch die Themen, mit denen sich die IRA beschäftigt. Wir haben zum Beispiel gesehen eine Zunahme von Verschwörungsmythen, die auch zurückzuführen sind auf antisemitische Vorurteile. Also ich sage es jetzt mal ganz plakativ, was im Mittelalter die Pest war, an der die Juden schuld waren, ist heute die Pandemie. Wir haben Holocaust-Verfälschung gesehen, zum Beispiel Teilnehmer an Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen, die gelbe Sterne tragen mit dem Wort ungeimpft, oder auch beim Sturm aufs Kapitol, Teilnehmer an dieser Erstürmung mit T-Shirts mit der Aufschrift Camp Auschwitz. Das waren Erscheinungsformen in der Pandemie, die tatsächlich stark zugenommen haben. Auf der anderen Seite mussten Holocaust-Museen, Holocaust-Gedenkstätten schließen, konnten keine Besucher mehr empfangen, konnten ihren Bildungsauftrag nicht mehr erfüllen. Auch damit haben wir uns beschäftigt, und wir als Vorsitz haben da in der IRA auch angestoßen, eine Debatte über digitales Erinnern.
Was ist aus dieser Debatte geworden?
Naja, die Debatte muss jetzt weitergeführt werden. Der griechische Vorsitz hat ja Anfang April übernommen. Und das sind sozusagen Themen, die kann man nicht in einer Präsidentschaft abarbeiten, sondern das ist Work in Progress, da muss man jetzt dran weiterarbeiten. Das ist in den einzelnen Arbeitsgruppen, insbesondere in der Arbeitsgruppe zu Holocaust-Bildung, verankert worden. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Arbeitsgruppe werden sich zukünftig auch damit beschäftigen.
Sie haben gerade schon angesprochen, die gelben Sterne und die Verfälschung, die Verharmlosung im Zusammenhang mit Corona-Protesten. Anders als die Leugnung des Holocaust ist diese Form von Antisemitismus ja oft etwas subtiler, gar nicht so leicht zu erkennen, aber in vielerlei Hinsicht irgendwie eine noch größere Bedrohung geworden. Sie haben unter dem deutschen Vorsitz eine globale Taskforce gegen Holocaust-Verfälschung gegründet. Was macht diese Taskforce?
Ja, also das war der Anstoß für diese Taskforce, kam von Außenminister Heiko Maas im Januar letzten Jahres in einem Spiegelartikel, den er zum Auftakt der Präsidentschaft und aus Anlass des Holocaust-Gedenktages geschrieben hat. Die Taskforce hat zum einen die Erscheinungsformen dieser Form der Holocaust-Verfälschung, Holocaust-Verharmlosung analysiert und zum anderen Empfehlungen für Politikerinnen und Politiker, für Entscheidungsträger herausgegeben, wie man dieses Thema erkennen kann, wie man Holocaust-Verfälschung erkennen kann und wie man mit diesem Thema dann umgeht. Diese Empfehlungen, die liegen jetzt auf dem Tisch, bald auch in Deutsch. Und die müssen natürlich umgesetzt werden. Und unser Vorsitz reicht insofern noch ein bisschen über den Ende März diesen Jahres hinaus, als wir auch weiterhin als Bundesrepublik Deutschland Mittel für die Umsetzung zur Verfügung stellen. Das heißt, wir werden Seminare anbieten, um ein besseres Verständnis für diese Form des Antisemitismus zu entwickeln. Wir planen zum Beispiel ein Seminar für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes. Ich weiß, dass meine amerikanische Kollegin Ähnliches plant im amerikanischen Außenministerium, so dass wir eben die Kenntnis über dieses Phänomen verbreitern wollen und auch den Umgang damit verbreitern wollen. Begleitet werden diese Empfehlungen von einer Social-Media-Kampagne, die man unter Hashtag Protect the Facts im Netz findet.
Frau Kittler, wie geht es mit dieser Taskforce weiter?
Na, die Taskforce besteht ja aus IRA-Experten. Das heißt, sie wird sich jetzt mit der Umsetzung dieser Empfehlungen beschäftigen und dann zu gegebener Zeit auf das Thema dann auch zurückkommen.
Die IRA hat 2016 eine Arbeitsdefinition zu Antisemitismus vorgelegt. Mittlerweile haben 34 Staaten genau diese Definition angenommen. Für unsere Hörerinnen und Hörer wiederhole ich sie noch einmal. Sie lautet: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Inwiefern glauben Sie, dass eine solche Definition bei der Aufarbeitung des Holocausts helfen kann, obwohl sie ja rechtlich nicht bindend ist?
Also ich glaube, ganz wichtig bei der Definition ist, dass man auch die Beispiele, die an das, was Sie eben vorgelesen haben, angegliedert sind, dass man auch diese Beispiele immer im Blick hat, weil diese Beispiele liefern uns Anschauungsmaterial dafür, wie sich Antisemitismus heute ausdrückt. Und das ist häufig als Israel-Kritik verkleidet. Und deswegen beziehen sich auch viele der Beispiele auf dieses Thema Israel-Kritik. Die IRA-Definition hat dazu geführt, dass das Bewusstsein dafür gewachsen ist, dass es Antisemitismus gibt und dass es sichtbar ist in unserer Gesellschaft. Und die Definition wird als hilfreiches Instrument wahrgenommen, und so war sie auch immer intendiert, erstens dieses Bewusstsein zu erweitern, dass es da ein Problem gibt, und zweitens ein Instrument an die Hand zu geben, dass man ihn auch erkennt. Und so wird die Definition auch angenommen. Die Definition ist zu umfangreich und auch zu unbestimmt, um als Rechtstext, Sie sagten ja, sie sei rechtlich nicht verbindlich, das ist richtig, um als Rechtstext zu gelten. Sie ist ein Instrument, um ein Phänomen zu erkennen und definieren zu können, damit man dann darauf reagieren kann.
Sie selber sind Sonderbeauftragte des Auswärtigen Amtes und engagieren sich unter anderem in Deutschland für Holocaust-Erinnerung und eben die Bekämpfung von Antisemitismus. Wie sehen Gedenken und Erinnern heute aus, jetzt mal jenseits der Pandemie?
Wir sind heute immer noch in der glücklichen Lage, dass wir Zeitzeugen haben. Menschen, die am eigenen Leib den Holocaust oder den Völkermord an den Sinti und Roma erlebt und überlebt haben. Diese Zeitzeugen vermitteln uns, sofern sie sprechen, ein sehr eindringliches Bild von den Leiden. Und sie vermitteln uns auch etwas, was ich für sehr, sehr wichtig halte. Sie vermitteln uns nämlich, dass der Holocaust nicht mit Auschwitz begonnen hat, sondern der Holocaust hat wesentlich früher begonnen. Der Holocaust hat begonnen damit, dass Menschen diffamiert wurden, dass sie entrechtet wurden, dass sie aus ihren Häusern vertrieben wurden, dass sie ihre Besitztümer abgeben mussten. Also es gab viele Schritte der Entrechtung und der Ausgrenzung, bevor es zu tätlichen Ausschreitungen, insbesondere dann in den November-Pogromen 1938 kam und bevor dann 1942 in der Wannsee-Konferenz tatsächlich die Vernichtung der europäischen Juden generalstabsmäßig geplant wurde. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns immer in Erinnerung rufen müssen. Der Holocaust fing nicht mit Auschwitz an. Auschwitz war die Endstation. Ja. Insofern sind wir heutzutage in einer sehr glücklichen Lage, dass wir eben Zeitzeugen haben, die uns dieses Geschehen immer noch vermitteln.
Nun wird es ja einen Zeitpunkt geben, wo die Holocaust-Erinnerung ohne Zeitzeugen wird auskommen müssen. Wie glauben Sie, kann Erinnerungskultur vor diesem Hintergrund künftig gestaltet werden?
Also, es gibt schon eine ganze Zeit lang von der Shoah Foundation, die Spielberg gegründet hat, Videoaufzeichnungen von Holocaust-Überlebenden, die nicht nur ihre Geschichte erzählen, sondern die auch für viele hundert, wenn nicht tausend Fragen zur Verfügung stehen, die dann mit Hilfe eines Algorithmus tatsächlich eine richtige Antwort der jeweils gestellten Frage von Kindern oder Jugendlichen zur Verfügung stehen. Es gibt auch andere kleine Filme. Wir haben einen produziert für unsere IRA-Präsidentschaft mit Zeitzeugen, wo sie Zeugnis ablegen über das, was sie erlebt haben. Gedenkstätten und Museen wird ein wesentlich höherer Stellenwert zukommen in der Erinnerungskultur. In vielen Familien ist das Erlebte auch an die nachfolgende Generation vermittelt worden. Manchmal erst sehr spät, aber es ist doch vermittelt worden. Und so gibt es tatsächlich heute auch Zeitzeugen der zweiten und zum Teil auch schon der dritten Generation, die uns lebendig berichten können, auch was das mit einem Menschen macht, was das mit den Kindern von solchen Überlebenden macht. Das sind, glaube ich, auch ganz wichtige Themen, die da in den Blick genommen werden. Gedenkstätten und Museen werden eine größere Funktion übernehmen müssen und das digitale Erinnern vielleicht sogar in Form von Digital Games, also die Spielen, die man im Netz spielen kann. Das ist ein möglicherweise auch noch dazu beitragen, dass man sich an diese Zeit in einer modernen Form erinnert.
Ich wollte gerade, weil Sie auf Spiele ansprechen, fragen, wie denn die TikTok-Generation und alle die Generationen, die danach kommen mit neuen technischen Tools, die wir jetzt noch gar nicht kennen, wie man gerade jüngere Menschen erreichen kann mit Zeugnissen von Überlebenden. Mhm. Sie haben jetzt Gaming angesprochen. Da zuckt man natürlich erstmal zusammen, weil das auf den ersten Blick ja nicht passt. Holocaust und ein spielerischer Zugang. Wie sähe das aus?
Naja, also das fällt in den Bereich der sogenannten Serious Games. Da gibt's ja schon eine ganze Reihe, aber ich gebe Ihnen recht, das ist nicht so ganz unproblematisch. Welche Rolle soll man denn in so einem Spiel einnehmen? Und das war auch der Grund dafür, warum wir diese Diskussion eben in der IRA angestoßen haben, mit der sich jetzt die Experten aus der ganzen Welt im Grunde genommen beschäftigen innerhalb der IRA. Und Aber das ist eine große Herausforderung. Ich habe allerdings in meiner eigenen Familie die Erfahrung gemacht, dass man auch die TikTok-Generation noch damit erreichen kann, indem man zum Beispiel eine Gedenkstätte besucht. Auch wenn dort zum Teil die Baracken abgetragen sind, man große Vorstellungskraft braucht, um sich vorzustellen, was dort passiert ist. die Erzählungen derjenigen, die durch diese Gedenkstätten führen, sind doch so, dass sie die junge Generation stark berühren und die sehr beeindruckt dann von solchen Besuchen in Gedenkstätten zurückkommen.
Jetzt muss ich einmal spontan fragen, weil es ja einen regelmäßigen Austausch normalerweise auch zwischen deutschen Schulen und Gedenkorten auch im Ausland gibt, in Polen, wo es deutsche KZs gab, an anderen Orten. Das hat natürlich, nehme ich mal an, jetzt im vergangenen Jahr auch nicht stattgefunden. Gibt es da Planungen, das nachzuholen?
Die Bundesregierung hat ja 2017 das Programm Jugend erinnert aufgelegt. Und da gibt es einen inländischen Teil und einen Teil, der sich auf das Ausland bezieht. Und beim inländischen Teil sind auch Gedenkstättenfahrten vorgesehen. Die finden aber, weil der Bund keine Zuständigkeit für Schulen hat, das sind Gedenkstättenfahrten im außerschulischen Bereich, also zum Beispiel organisiert von Jugendgruppen innerhalb einer Pfarrgemeinde oder von anderen Trägern, Jugendorganisationen von Parteien und so weiter. Und es gibt eben auch diesen aufs Ausland bezogene Teil, der mit Gedenkstättenfahrten zum Beispiel nach Auschwitz, aber auch zu anderen Lagern, die in Polen oder in anderen Ländern liegen. Sobald die Pandemie das wieder zulässt, können solche Fahrten natürlich sofort wieder aufgenommen werden.
Aber es gibt, also Ihnen ist noch nicht bekannt, ob das, was im vergangenen Jahr einfach verloren gegangen ist, neben hunderttausenden Schulstunden, ob das möglicherweise nachträglich jetzt...
Also die Gedenkstätten waren alle geschlossen, deswegen gab es auch keine Fahrten dorthin.
Ja. Wir machen diesen Podcast ja für den Freundeskreis Yad Vashem. Welche Rolle, würden Sie sagen, spielt Yad Vashem in diesem ganzen Zusammenhang?
Also meines Erachtens spielt Yad Vashem eine zentrale Rolle, weil Yad Vashem die Geschichte aus der Sicht der Opfer erzählt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil Yad Vashem trägt es ja schon auch im Titel, die auch die Geschichte der Helden erzählt. Diejenigen, die Widerstand geleistet haben, aber auch diejenigen, die geholfen haben. Und Yad Vashem hat umfassende Sammlungen, hat ja auch diesen Sammlungsauftrag, die den Holocaust dokumentieren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, aus meiner Sicht kommt Gedenkstätten und Museen eine größere Bedeutung in Zukunft zu. Und da ist sicherlich Yad Vashem der Referenzpunkt für das Gedenken an den Holocaust. Ganz abgesehen davon, dass ich finde, dass in Yad Vashem ganz besondere Menschen arbeiten, die eine Ruhe, eine Kraft und eine Empathie für die Schicksale derjenigen, die ihnen anvertraut sind, ausstrahlen, wie ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe.
Ich glaube, ich habe noch nie gehört, wie das so schön ausgedrückt wurde von Ihnen. Und ich bin mir sehr sicher, dass es unsere Freunde in Yad Vashem in Israel sehr, sehr freuen wird, das von Ihnen so zu hören. Wir kommen zu den letzten Fragen. Welchen Beitrag kann und will das Auswärtige Amt hier weiter leisten? Also Sie sprachen eben schon von Seminaren für Mitarbeiter. Wo sehen Sie Ihren zentralen Auftrag?
Naja, wir haben ja schon seit einigen Jahren führen wir ja Projekte durch, stellen wir Geld zur Verfügung für Projektträger, um an den Holocaust zu erinnern, beziehungsweise an das jüdische Leben, das ausgelöscht worden ist durch den Holocaust. Ich zitiere an der Stelle immer dieses wunderschöne Projekt Bukowinisch-Galizische Literaturstraße, das in der heutigen Westukraine stattfindet, einer Gegend, die sehr viele Schriftsteller deutscher Sprache hervorgebracht hat. Paul Celan, Rose Ausländer, also wirklich tolle Schriftsteller. Die sind aber in der Ukraine praktisch nicht bekannt, weil sie nicht ins Ukrainische übersetzt wurden. Und dieses Projekt übersetzt zum einen die Werke ins Ukrainische und zum anderen macht es durch Stehlen, durch Büsten aufmerksam auf die Dichter und Schriftsteller an den Orten, an denen sie gelebt haben. Und dann gibt man sozusagen einem uralten Kulturraum in Europa auch diesen Teil der Kultur wieder zurück. Das finde ich sehr schön. Aber wir haben natürlich auch Projekte, die wir in den kommenden Jahren fortführen werden, Schutz jüdischer Friedhöfe, weil die Gemeinden nicht mehr existieren. In der Ukraine insbesondere. Würdige Gestaltung und Schutz von Denkmälern an Massenerschießungsorten. Auch ungefähr 2000 solcher Orte finden wir in der Ukraine, aber auch in Belarus, in Polen und zum Teil auch in Russland. Das werden wir, sofern der Bundestag die entsprechenden Mittel bewilligt, natürlich auch in Zukunft fortführen. Und wir werden unseren Schwerpunkt oder wir werden unsere Aufmerksamkeit auch weiter auf den Genozid an den Sinti und Roma richten, der ja sehr lange nicht bearbeitet worden ist und wo wir auch dazu beitragen, dass es demnächst 2-3 Jahren ein Standardwerk über diesen Genozid, diesen Völkermord geben wird.
Wir werden natürlich auch weiterhin Yad Vashem unterstützen. In den vergangenen 10 Jahren haben wir die Archivarbeit von Yad Vashem gefördert und das wollen wir auch in den nächsten 10 Jahren tun. Und darüber hinaus beteiligen wir uns an dem neuen Shoah Legacy Campus. Es ist besonders dem Einsatz von Außenminister Maas zu verdanken, dass wir hier doch einen substanziellen Beitrag leisten können.
Neugierige Frage meinerseits, ist es abhängig vom jeweiligen Dienstherr? Heiko Maas hat ja sehr häufig und auch von Anfang an die Bedeutung hervorgehoben, die der Holocaust und das Erinnern auch für ihn ganz persönlich hat. Sigmar Gabriel ebenso. Inwieweit kann ein Außenminister da über das, ich sage mal in Anführungszeichen, Normale hinaus noch Schwerpunkte setzen und inwieweit geschieht das auch?
Also ich bin jetzt seit 2018 in dieser Position als Sonderbeauftragte für Beziehungen zu jüdischen Organisationen und Holocaust-Erinnerung und ich bin sehr froh, dass es mit Heiko Maas einen Minister gibt, der für dieses Thema ja mehr als aufgeschlossen ist. Die Position wurde gegründet 2004 nach dem deutschen OSZE-Vorsitz und hat über all die Jahre hinweg bestanden, also unabhängig vom jeweiligen Amtsinhaber. Es gibt in der deutschen Gesellschaft ja Gott sei Dank einen Grundkonsens über das Thema Erinnerungskultur, das von einer breiten und vielfältigen Erinnerungslandschaft getragen wird, die nicht staatlich verordnet ist, sondern die eben auch von Experten und vielfältigen zivilgesellschaftlichen Initiativen auch getragen wird. Aber nochmal, sehr glücklich, dass es mit Heiko Maas einen Minister gibt, der diesem Thema sehr, sehr aufgeschlossen ist.
Letzte Frage meinerseits. Wenn Sie an Ihren Geschichtsunterricht und insgesamt Ihre Schulzeit zurückdenken, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann ist es, glaube ich, nicht gewagt zu sagen, dass damals das Dritte Reich, die Judenverfolgung nicht nur im Geschichtsunterricht, sondern auch übergreifend eine größere Rolle im Lehrplan gespielt hat, als das heute oft so ist. Man hört Unterschiedliches und ich weiß, wir haben ein föderales Schulsystem. Das führt natürlich dazu, dass auch der Hintergrund von Anwärtern in der Diplomatenschule anders ist. Stellen Sie den Lehrplan dort dementsprechend um oder haben Sie da in den letzten Jahren innerhalb des Auswärtigen Amtes neue Schwerpunkte gesetzt?
Es gibt im Lehrplan für die Diplomatinnen und Diplomaten immer eine Unterrichtseinheit, die sich mit dem Holocaust-Gedenken beschäftigt, in der wir uns als Arbeitseinheit des Auswärtigen Amtes vorstellen und in der wir mit den Anwärterinnen und Anwärtern über dieses Thema sprechen und diskutieren. Und mein Eindruck ist, wir haben da immer eine sehr, sehr große Aufgeschlossenheit dafür. Und ich werde gelegentlich sogar von anderen Ministerien angefragt, ob ich für die dortigen Nachwuchskreise, die es dort gibt, auch einmal über meine Arbeit berichten könnte. Und auch dort ist das Interesse immer sehr groß. Und es gibt selbst in Zeiten, in denen wir das dann über Zoom machen, immer viel Interesse an und angeregte Diskussionen. Also insofern bin ich ganz zuversichtlich. Ich halte es aber für wichtig, das Thema tatsächlich auch immer wieder auf den Lehrplänen in der, sag ich mal, in der Erwachsenenbildung, in der Fortbildung zu halten. Es reicht meines Erachtens nicht aus, dass man in der Schule, ich weiß nicht, im Alter von 12, 13, 15 und 18 darüber spricht, sondern es muss immer wieder erneuert und vertieft werden. Es gibt ja auch immer wieder neue Erkenntnisse in der Wissenschaft.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Frau Küchler, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und weiterhin viel Kraft und viel Erfolg bei dem, was Sie tun. Es ist uns sehr, sehr wichtig.
Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich für das freundliche Gespräch und ich bedanke mich insbesondere bei den Mitgliedern des Freundeskreises für Yad Vashem, die durch ihre Beiträge so wunderbar dazu beitragen, dass diese wichtige Gedenkstätte so bestehen kann, wie sie besteht. Vielen herzlichen Dank dafür.
Danke Ihnen. Mehr zur Arbeit des Freundeskreises Yad Vashem finden Sie auf www.yad-vashem.de.